Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ostern steht bevor und Eier sind in aller Munde, überwiegend Hühnereier natürlich. Wir blicken in dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher auf den Eiermarkt. Noch immer kommen die meisten Eier aus Bodenhaltung, so viel vorweg. Wir beschäftigen uns mit Biogasanlagen, die wegen Erreichens der Altersgrenze aus der Förderung fallen. Wir sagen Ihnen, wie Wallboxen und Wärmepumpen bei der Stabilisierung der Stromnetze helfen können. Und wir berichten aus Kenia, wo Fischer lernen, Delfine und Wale aus ihren Netzen zu befreien. Auch im Verbrauchertipp geht es um Netze. In immer mehr Regionen werden Glasfaseranschlüsse verlegt und die Verbraucherzentralen raten dazu, die auch zu nutzen. Ein Ei pro Woche. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Mäßigung beim Hühnerei, vor allem der Umwelt zuliebe, denn die Erzeugung tierischer Lebensmittel belastet die deutlich mehr als die Pflanzenproduktion. Am kommenden Wochenende werden viele Menschen deutlich mehr Eier essen, ob sie zuvor bemalt und versteckt werden oder auch nicht. Knappheit ist trotzdem nicht zu befürchten. Wie es aktuell auf dem Eiermarkt aussieht, hat Angelika Gördes-Giesen für uns recherchiert.
Nicht jeden Tag ein Ei, aber so 300 Stück je Henne und Jahr ist schon eine ganze Menge. Aber es sind nicht genug, um die Nachfrage zu decken. Denn 236 Eier pro Jahr ist jeder von uns im Durchschnitt. Und der Verbrauch wächst, so Karl Beitelhoff, Landwirt und Eierhändler in Münster.
Der Markt ist in sich sehr knapp. Es gibt nicht mehr so viele Produzenten, wie es vor Jahren gegeben hat.
Wie das Statistische Bundesamt ermittelte, sank die Eierproduktion 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,7%. Ursachen waren vor allem neue Haltungsvorschriften, hohe Futter- und Energiekosten. So liegt der Selbstversorgungsgrad aktuell bei rund 70%. Die Preise schwanken gerade im Ostergeschäft sehr stark, aber der regionale Handel setzt immer mehr auf langfristige Kontrakte mit festen Preisen.
Die Preise sind sehr, sehr stabil. Ein Freilandei wird im Handel heute verkauft ungefähr zwischen 3,50 Euro per 10 Stück, also 35 bis 40 Cent.
Bodenhaltungseier liegen bei ungefähr 30 Cent das Stück. Ein Bio-Ei kostet aber 35 bis 40 Cent, in der Direktvermarktung auch schon mal 50 Cent. Und so ist die konventionelle Bodenhaltung im Stall mit fast 60% die dominierende und billigere Haltungsform. Ihr Anteil sank in den letzten Jahren, demgegenüber stieg der Anteil der Eier aus Freilandhaltung auf 23%. Die ökologische Hennenhaltung liegt bei 13 bis 14%. Die Käfighaltung, die sogenannte Kleingruppenhaltung von Hennen in Käfigen, liegt bei knapp 5%. Aber solche Eier sind so gut wie aus den Supermärkten verschwunden. Aber
es gibt immer noch mal wieder Lockangebote. Wenn man mal aber auf den Stempel guckt des Eis, sind das dann Eier aus den Niederlanden oder aus Belgien oder manchmal auch aus der Kleingruppenhaltung, die noch weiter wegkommen aus den Oststaaten.
So liegt die Importquote bei 30%. Die meisten Eier kommen aus den Niederlanden, 12% aus Polen, sowie je 3% aus Dänemark, Belgien und auch Rumänien und die Ukraine liefert. Aber hier dominiert die Haltung in Käfigen mit einem Marktanteil von 72%. Das minimiert die Produktionskosten und sie sind billiger, eine gefragte Ware der Industrie. Denn ein Drittel aller Hühnereier werden industriell verwertet oder schon als Eiprodukte wie flüssiges Vollei importiert. Deshalb verbergen sich in Fertigprodukten weiterhin oft Eier aus Käfighaltung, ebenso wie in der Gastronomie oder der Direktvermarktung. Der Tierschutzbund empfiehlt Verbrauchern, deshalb auf die Kennzeichnung für Tierwohlstandards zu achten. Der Aufdruck OKT heißt ohne Kükentöten produziert, was in den Niederlanden nur sehr selten der Fall ist. In Deutschland ist das Pflicht, verteuert aber die Produktion. Brütereien geben auf und es wurden 4 Millionen Küken importiert, meist aus den Niederlanden und Polen, wo das Verbot nicht gilt. Die Brütereien in Deutschland haben heute 2 Alternativen. Entweder die Aufzucht der Bruderhähne, wie sie im Biobereich Pflicht ist, oder die Geschlechtsbestimmung im Ei. Dabei wird etwas Flüssigkeit aus dem Ei entnommen und mit speziellen Biomarkern getestet oder die DNA bestimmt. Michael Kleine, Geschäftsführer der Firma Planegg, hat das DNA-Verfahren entwickelt.
Wir bauen sozusagen den Analytikbereich in einem extra Container direkt vor der Brüterei auf und die Flüssigkeitsentnahme findet in einem separaten Raum in der Brüterei statt, sodass also das ganze System in der Brüterei durchgeführt werden kann.
Experten schätzen, dass bereits 2/3 der Bruteier so gescannt werden. Die Kosten sind gesunken und so kostet das Ei heute rund 1 Cent mehr. Das Problem, so Marc Wolter, Geschäftsführer von Abovo, einer der Geflügelvermehrer in Deutschland.
Was uns aber definitiv fehlt, ist die Kennzeichnungspflicht der verarbeitenden Produkte. In Nudeln, in Backwaren, aber komplett ohne Bruderhähne wird es niemals funktionieren. Weil jede Maschine hat eine gewisse Anzahl an Fehlsexern. Da sprechen wir über eine Größenordnung von 1-8%.
Und die Kapazität der Analysetechnik ist in Stoßzeiten begrenzt. So wurden rund 4 Millionen Bruderhähne im vergangenen Jahr exportiert, wie zum Beispiel nach Polen. Hier lässt auch Marc Wolter seine Hähne unter eigener Kontrolle großziehen. Er hofft, dass auch im Biobereich die Geschlechtserkennung im Ei bald erlaubt wird, um den hohen CO2-Fußabdruck der Bruderhähne zu verringern.
Die neuesten Anbieter sind dann non-invasive Verfahren auf dem Markt, die mit MRT-Technik und KI gebündelt arbeiten. Und das kann für den Biobereich ein sehr interessanter, charmanter Zweig werden.
Ein Beitrag von Angelika Gördes-Giesen. Eine Einspeisevergütung auf 20 Jahre garantiert. Mit dieser Zusage werden seit Anfang des Jahrhunderts nicht nur Windräder und Solaranlagen gefördert. Das Gleiche gilt auch für Biogas. Die ersten Anlagen sind inzwischen älter als 20 Jahre und ohne ein neues Förderprogramm droht vielen von ihnen die Schließung und das auch, wenn sie noch technisch voll funktionsfähig sind. Die auf dem Markt erzielbaren Erlöse decken die Kosten nicht, zumindest bei einem Teil dieser Anlagen. Dabei könnte Strom aus Biogas gerade dann erzeugt werden, wenn Wind und Sonne nicht genug davon liefern. Wie die Betreiber mit dem Problem umgehen, darüber informiert sie jetzt Ralf Geißler.
20 Jahre sind kein Alter, auch nicht für eine Biogasanlage. Und doch stellt sich für Matthias Döcke die Frage, wie es weitergehen kann. Seit 2005 betreibt der Chef der Agrofarm Herwigsdorf eine Anlage, in der er Gülle und Mais vergärt. Noch garantiert ihm der Staat 20 Cent je erzeugter Kilowattstunde Strom. Doch nächstes Jahr ist damit Schluss.
Ja, das ist äußerst schwierig. Also wir haben ja garantierte Einspeisevergütungen vor 20 Jahren erhalten. Jetzt müsste man einspeisen zu den normalen Preisen, das ist finanziell, trägt sich dann so eine Anlage nicht im geringsten, geht nicht.
Am Strommarkt bekäme Döcke aktuell knapp 7 Cent je Kilowattstunde. Dass sich das für viele Biogaserzeuger nicht rechnet, hat auch die Bundesregierung verstanden. Sie hat eine Anschlussförderung aufgelegt, doch um das stark begrenzte Nachfolgeprogramm müsse man sich bewerben, sagt Andrea Horbelt vom Fachverband Biogas. Zuletzt sei das im Oktober möglich gewesen.
Und da hatten wir auf 300 Megawatt, die ausgeschrieben waren, hatten wir 900 Megawatt Bewerbungen. Das heißt, also 2 von 3 Anlagen haben keinen Zuschlag bekommen und wissen dann jetzt wieder nicht, wie es weitergeht. Also sie können sich zwar jetzt wieder bewerben, aber die Situation wird eigentlich immer schlechter, weil es immer mehr Anlagen sind, die dazukommen, die sich darauf bewerben.
Horbelts Verband fordert, dass das Ausschreibevolumen ausgeweitet wird. Passiere das nicht, drohe vielen Biogasanlagen das aus. Die Entwicklung besorgt auch Hans-Joachim Polk. Er verantwortet beim Gaskonzern VNG insgesamt 40 Biogasanlagen. Das Geschäft sei schwierig, sagt Polk. Die Preise für das, was man als Substrat in die Anlage hineinkippe, würden steigen.
Ein schönes Beispiel ist der Hühner Trockenkot, den wir auch einsetzen. Es gibt tatsächlich einen Spotmarkt dafür und da merken wir, wie die Preise dann zu bestimmten Zeiten da doch in die Höhe gehen.
Wenn die staatliche Förderung für seine Anlagen endet, müsse er abwägen, sagt Polk. Die VNG könnte das erzeugte Biogas auch direkt vermarkten. Er könnte sich aber auch um die Anschlussförderung bemühen. Auch Polk wünscht sich, dass das Ausschreibevolumen dafür erhöht wird. Aber können Biogasanlagen ohne Förderung tatsächlich nicht überleben? Michael Polster vom Landwirtschaftsbetrieb Multiagrar in Klausnitz gehört zu der Minderheit, die eine Anschlussförderung erhalten haben. Für ihn gibt es nun 18 Cent je Kilowattstunde Strom für weitere 10 Jahre.
Also für uns ist das schon sehr wichtig. Es stellt einfach eine sinnvolle Möglichkeit dar, dieses dritte Standbein neben Feldbau und Tierproduktion weiter zu betreiben und natürlich mit sehr abgesicherten Erlösen eine Planungsgrundlage für diese 10 Jahre Laufzeit auch zu haben.
Gleichwohl, sagt Polster, hätte er die Biogasanlage ohne Weiterförderung nicht abgeschaltet. Gülle falle auf seinem Hof ohnehin an. Finanzielle Schwierigkeiten drohten vor allem jenen, die das Substrat von weiter her holen müssen oder viele Energiepflanzen zugeben. Er selbst habe nun nochmal investiert. Eine Förderbedingung. So lässt sich seine Anlage jetzt so steuern, dass sie nur dann Strom erzeugt, wenn der gerade knapp ist.
Über die Förderung von Biogasanlagen war das Ralf Geißler. Die Energiewende hat das Zeug, die Stromnetze zum Glühen zu bringen. Der Bedarf wächst insgesamt, die Erzeugung hängt immer mehr am schwankenden Angebot von Wind- und Solarstrom und das erfordert einen schnelleren Ausbau der Netze. Oft hilft es allerdings auch, den Stromverbrauch zeitlich etwas zu verlagern und das geht mit Verbrauchern, bei denen es nicht auf die Minute ankommt. Wallboxen für das Auto etwa oder Wärmepumpen eignen sich zur Stabilisierung des Netzes und die Versorger wollen diese Möglichkeit auch nutzen. Ines Rutschmann sagt Ihnen wie.
Wer eine Wärmepumpe, eine Wallbox, eine Klimaanlage oder einen Batteriespeicher ans Stromnetz schließt, muss das Gerät dem Netzbetreiber als sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtung melden, sofern die Leistung über 4,2 Kilowatt liegt. Damit verbunden ist der Einbau eines intelligenten Messsystems und eines Steuerungsgeräts. Der Netzbetreiber kann dann aus der Ferne die Leistung der Anlage im Notfall verringern, erläutert Lisa Hankel, Referentin für Energiewirtschaft bei Stromnetz Berlin.
Die Mindestbezugsleistung ist immer mindestens 4,2 kW für die steuerbare Verbrauchseinrichtung. Und das bedeutet, dass Wärmepumpen immer weiter betrieben werden können, also die werden nicht ausgeschaltet. Und auch Elektroautos können innerhalb von 2 Stunden mit 4,2 kW so viel laden, dass sie 50 Kilometer fahren können. Aber auch vorher wurde ja geladen und danach wird geladen, also morgens ist das Auto immer voll. Zusätzlich wird der Haushaltsstrom niemals gedimmt. Also die Kundinnen und Kunden müssen keine Angst haben, dass an ihrem Haushaltsstrom eine Leistungsreduzierung stattfindet. Das bezieht sich immer nur auf die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen.
Mit dem Zugriff auf diese größeren Verbrauchsgeräte sollen Netzbetreiber im Notfall einer drohenden Überlastung ihres Netzes entgegenwirken können. Dieses Recht bedeutet im Umkehrschluss, dass sie den Anschluss einer neuen Wärmepumpe oder einer Wallbox nicht ablehnen oder verzögern dürfen, um erst einmal das Stromnetz zu ertüchtigen. Der Ausbau der Infrastruktur muss aber erfolgen, nachdem eine Anlage erstmals gedimmt wurde. Wo und wann solch ein steuernder Eingriff erforderlich wird, wissen die Netzbetreiber heute nicht. In Berlin etwa wird zunächst nicht gedimmt, sagt Lisa Hankel.
Wir haben gut ausgebaute Verteilnetze, sodass es zum heutigen Zeitpunkt nicht notwendig ist. Wir beobachten aber natürlich ganz genau, wie sieht der weitere Hochlauf von Wärmepumpen, von Elektroautos aus, wie ist die Verteilung über die Stadt. Und dann kann es sein, dass wir perspektivisch in einzelnen Teilen des Netzes drohende Netzüberlastungen haben, sodass wir dann Steuersignale zum Dimmen versenden werden.
Weil Stromnetz Berlin noch keinen Bedarf zur Steuerung sieht, bekommen Betreiber, die dem Unternehmen ein steuerbares Gerät über das Kundenportal melden, auch noch kein Steuerungsgerät eingebaut. Trotzdem profitieren sie von einer Entschädigung in Form geringerer Netzentgelte.
Dieser Anspruch auf Entschädigung entsteht auch sofort. Das ist ganz, ganz wichtig. Dieser Anspruch auf Entschädigung, der lukrativ ist, der hängt nicht davon ab, ob tatsächlich diese technische Steuerungskette umgesetzt wird,
sagt Holger Schneidewind, Jurist bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Entschädigung wird einheitlich berechnet. 2 Module sind wählbar. Ein fixer und ein stark verbrauchsabhängiger Rabatt. In Berlin bedeutet das eine Ersparnis von rund 160 Euro pro Jahr oder von fast 7 Cent pro Kilowattstunde. Dem Rabatt stehen Mehrkosten durch den vorgeschriebenen Smart Meter von 30 Euro pro Jahr gegenüber. Ist eine Steuerbox installiert, kommen nochmal 30 Euro pro Jahr dazu. In das neue Regime für steuerbare Verbrauchsgeräte können Betreiber freiwillig wechseln, die bis 2023 eine Wärmepumpe oder Wallbox mit mehr als 4,2 Kilowatt Leistung errichtet haben. Mehr als 1 Million davon sind bereits steuerbar. Die Betreiber profitieren ebenfalls von reduzierten Netzentgelten, mitunter sogar stärker als nach den neuen Regeln. Die Betreiber sollten sich daher gut überlegen, ob sie wechseln, solange sie die Wahl haben, sagt Holger Schneidewind. Das gilt auch für jene, deren Anlage bislang nicht steuerbar ist und es dauerhaft bleiben kann.
Wenn das eine Anlage ist, die gar nicht so alt ist, dann würde ich mir gut überlegen, ob man nicht einfach in Ruhe mit der Wärmepumpe weiterarbeitet, ohne sich in diesen Bereich Smart Meter Rollout reinzuwerfen. Weil sobald ich Modul 1 und 2 ziehe, trifft mich die Pflicht, dafür zu sorgen, dass meine Anlage über Messsystem und Steuerbox steuerbar ist. Und da hakt es einfach enorm aktuell.
Tatsächlich sind die vorgesehenen Steuerboxen noch nicht verfügbar und intelligente Messsysteme nicht überall installiert, wo es vorgeschrieben ist. Auch deswegen können steuerbare Bestandsanlagen mit mehr als 4,2 Kilowatt Leistung noch im alten System bleiben. Ihre Übergangsfrist endet 2029. Dann sollen sie ins neue System überführt werden, mit Ausnahme von Nachtspeicherheizungen. Für diese ist ein Wechsel nicht möglich.
Über die Stabilisierung von Stromnetzen mithilfe von Wallbox und Wärmepumpe war das Ines Rutschmann. In Fischernetzen vor der Küste Kenias finden sich immer häufiger Delfine und sogar Wale. Das kann für die Tiere das Ende bedeuten und für die Fischer natürlich zerstörte Netze. Am besten ist es, wenn die Tiere ohne Verletzungen befreit werden können, wobei das gar nicht so einfach ist. Mein Kollege Tilko Gläsgen war dabei, wie Fischer bei einem speziellen Training die Rettung der Tiere erlernen.
Ich träume davon, dass wir Menschen unseren Lebensunterhalt nachhaltig erwirtschaften und es allen Tieren im Meer und auch den lokalen Gemeinschaften gut geht und alle ihr Leben leben können.
Lilian Mulupi arbeitet in Kenia für den Internationalen Tierschutzfonds. Sie weiß, dass ihr Traum durch den Klimawandel immer mehr zum Wunschtraum wird. Denn immer häufiger verhaken sich Delfine, Wale und Haie in den Netzen der Fischer, hier in Watamu an der Nordküste Kenias. Der Grund? Zu warmes Wasser, erklärt Meeresbiologe Brian Sharp. Wale sind gezwungen, neue Lebensräume für Nahrung zu finden. Manchmal sind aber genau das Gebiete, in denen Fischer unterwegs sind. Und das kann für die Wale tödlich sein. Deshalb üben die Tierschützer jetzt mit den Fischern, wie sie Meeressäuger wieder aus einem Netz befreien. Eine Boje soll der Wal sein. Sie wird an ein langes Seil gebunden und hinter einem Boot hergezogen. Von einem anderen Boot aus müssen die Fischer einen Haken auswerfen und so versuchen, das Seil von der Boje abzuziehen. Ein Kraftakt. Hängt das Seil an einem Tier, ist das noch schwieriger, weiß Fischer Hamisi Kirauni. Leider hatte sich ein Wal in der Leine verfangen. Es war nicht einfach, sie zu entfernen. Wir sind langsam an den Wal herangefahren, immer näher. Aber natürlich hat der Wal versucht wegzuschwimmen, sodass wir die Leine leider nur abschneiden konnten. Kirauni weiß nicht, ob er den Wal mit seinem Befreiungsversuch retten konnte. Aber ihm fällt auf, dass er immer häufiger mit Meerestieren in Kontakt kommt. Auf seinem Handy hat er Fotos und Videos von seltenen Meeresschildkröten, großen Haien, Delfinen und Walen. Sie alle hatte der Fischer schon versehentlich eingefangen. Die Buckeldelfine, die es hier an der Küste Kenias gibt, können schon mal bis zu 200 Kilo wiegen. Um sie zu retten, lernen die Kursteilnehmer hier einige Tricks. Einen aufblasbaren Delfin nutzen sie als Dummy. Er wird vorsichtig auf ein besonders reißfestes Stofftuch gerollt. Zu viert heben sie dann den Delfin an. Zur Schwanzflosse halten die Delfinretter Abstand, denn schlägt der Delfin aus, kann das sehr wehtun. Fischer Salim Ali ist froh, ein professionelles Training zu erhalten.
This practice, we did it, live yesterday.
Wir haben 2 Tage trainiert, im Meer und am Strand. Ich finde das sehr gut. So bleibt das Wissen wirklich hängen. Das gefällt mir.
So I really like it.
Kaum einer kennt die Küste hier so gut wie Salim Ali. Die Schönheit über und unter Wasser, die unzähligen Tierarten, die hier leben. Doch Ali weiß auch, wie anfällig das Ökosystem für äußere Einflüsse und den Klimawandel ist. Und eben wie wichtig die Zukunft der Fischerei für ihn selbst ist.
Fishing, it is not only a pleasure.
Fischerei ist nicht nur Vergnügen. Fischerei gibt mir und meiner Familie Arbeit und gibt uns auch eine Zukunft als Gemeinschaft. Deswegen müssen wir mehr Artenschutz betreiben. Das Meer muss gesund sein, damit wir überleben. Der Klimawandel stellt die Fischer hier an der Küste Kenias vor große Herausforderungen. Die Familie von Salim Ali etwa lebt seit Generationen vom Fischfang. Doch die Probleme für ihn nehmen zu. Manche Arten sind ausgestorben und auch unser Wissen, das wir noch von unseren Vorfahren haben, geht immer mehr verloren. Das Wetter spielt immer mehr verrückt. Es ist ganz anders als noch vor 3 Jahren. Alles ist ganz anders. Eine Bedrohung für Mensch und Tier gleichermaßen. Salim Ali hofft, dass er zumindest einige Tiere durch sein neues Wissen retten kann. Denn gerade die Unterwasserwelt lockt viele Urlauber nach Kenia. Immer wenn wir bunte Fische, zum Beispiel Schmetterlings oder Papageien oder auch Mondfische fangen, töten wir sie nicht. Stattdessen entfernen wir sorgfältig die Haken und geben sie zurück ins Meer, denn sie gehören den Weißen. Die Weißen, das sind für Salim Ali die Urlauber. Sie sorgen an der Küste Kenias für Perspektiven. Doch dafür braucht es gesunde Meere.
Wale und Delfine aus Netzen retten. Tilko Gläsken berichtete aus Kenia.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Der Glasfaseranschluss kommt und Sie können zur Einführung ohne Zusatzkosten dabei sein. Mit solchen Werbeversprechen werden derzeit die Briefkästen in vielen Regionen gefüllt. Die Glasfaser sei die Technik der Zukunft, wenn es um das Internet geht, sagen die Anbieter. Und für die potenzielle Kundschaft stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, von Anfang an dabei zu sein. Verbraucherschützer raten oft zu Vorsicht und Zurückhaltung. Hier kommt ein klares Ja, der Verbrauchertipp von Werner Nording.
Die Verbraucherzentralen halten sich in der Regel mit Produktempfehlungen stark zurück. Doch beim Glasfaseranschluss machen sie eine Ausnahme, sagt Michael Gundal von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
Naja, wir empfehlen ja keinen Glasfaseranbieter, sondern nur, dass der Verbraucher sich, wenn er die Möglichkeit hat, sich ans Glasfasernetz anschließen zu lassen, dass er das dann auch tun sollte. Denn das ist letztendlich die Infrastruktur von morgen.
Wer sich ans Glasfasernetz anschließen lässt, wenn gerade vor der Haustür die Leitungen verlegt werden, können in der Regel auch die Anschlussgebühren von 750 Euro sparen.
Beim Erstausbau ist es dann halt meistens so, dann kriegt man den Tiefbau erlassen und hat dann die Glasfaser im Keller. Wenn man später das Ganze macht, da haben wir es schon erlebt, dass dann die Anbieter so zwischen 1.000 bis 2.000 Euro für die Tiefbaukosten verlangen.
Wer heute im Internet surft, nutzt in der Regel die moderne Hochgeschwindigkeitstelefonleitung VDSL oder das Netz des Kabelfernsehens. Über das Kupferkabel der VDSL-Telefonleitung bekommt man eine Leistung von 100 Megabit pro Sekunde, kurz Mbit. In ausgewählten Gebieten können es bis zu 250 Mbit sein. Über das Netz des Kabelfernsehens geht es derzeit bis 1000 Mbit. Das ließe sich technisch noch bis zu 2.000 oder 3.000 Mbit steigern, sagt der Fachberater der Verbraucherzentrale. Beim Glasfaser seien Bandbreiten bis zu 30.000 Mbit möglich, wenn man zum Beispiel 3D-Projektionen, wie man sie aus dem Kino kennt, übers Internet schicken wolle, brauche man in jedem Fall Glasfaser.
Der Leitsatz hier auch wieder heute schon eben an die Bandbreite von morgen denken.
Um die Anschlussgebühr zu sparen, müsse man mit dem Anbieter einen 2-Jahres-Vertrag abschließen. Den könne man aber nach 2 Jahren kündigen und wieder über seinen VDSL- oder Kabelfernsehanschluss surfen, solange man mit der Bandbreite zufrieden sei. Experten gehen aber davon aus, dass die heutige Bandbreite in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht mehr ausreichen wird, wenn das Internet immer präsenter ist.
Nur, wenn wir erst dann anfangen zu überlegen, wenn halt die Bandbreite nicht mehr reicht, dann ist es eigentlich zu spät, dann ist der Zug eigentlich schon abgefahren.
Wenn man den Anschluss aber schon zu Hause habe, sei es kein Problem, schnell zu der größeren Bandbreite und schnelleren Reaktionszeit der Glasfaser zu wechseln. Den bisherigen Router könne man mit dem Glasfasermodem des Anbieters weiterverwenden. Die Verbraucherzentrale rät aber zu einem neuen Glasfaserrouter mit integriertem Modem, der um die 150 Euro kostet. Gut überlegen sollte man sich, welche Leistung man braucht. Wer lediglich Mails versenden und gelegentlich chatten wolle, komme gut mit einer Leistung von 100 Mbit aus. Familien seien mit 200 bis 300 Mbit gut bedient und lediglich Firmen mit vielen Mitarbeitern bräuchten eine Bandbreite von 500 Mbit oder mehr.
Ich sage den Leuten auch immer, also die 1000 Mbit braucht heute eigentlich kein Mensch, ja, heute aktuell in 5 bis 10 Jahren mag das vielleicht anders aussehen. Aber wenn man jetzt einfach sich den billigsten Tarif aussucht, dann ist man in der Regel auch nicht wirklich wesentlich teurer als bei seinem jetzigen Anbieter.
Der Verbrauchertipp von Werner Nording war das zum Schluss von Umwelt und Verbraucher. Georg Ehring war am Mikrofon und ich sage danke fürs Zuhören. Die deutsche Wirtschaft in der Flaute, die Prognose der Wirtschaftsweisen, ist ein Thema der Informationen am Mittag, gleich nach den Nachrichten.